Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans, und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Unser Lieblingssport erwacht aus dem Frühlingsschlaf. Endlich gibt es wieder Wettkämpfe, über die wir sprechen können. Und das mache ich, Luis Holuch, heute mit dem Mann, ohne den dieses Format gar nicht entstanden wäre. Damit herzlich willkommen zurück in der Leitung, lieber Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hi, Luis. Hi an alle da draußen. Long time no here, sagt man doch neudeutsch. Das, so ungefähr. Oder so ähnlich.
Das passt in diesem Fall, absolut. Ja, wir haben dich jetzt einige Zeit nicht gehört, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer. Wir waren natürlich stetig in Kontakt, aber bring uns doch mal auf den Stand. Was hast du in der Zwischenzeit so getrieben? Nur geschlafen wirst du ja nicht haben.
Nein, natürlich nicht. Ja, also gut, wir hatten ja eh gesagt, dass wir nach der Saison, dann machen wir immer ein bisschen Pause. Und genau, ich nutze dann auch die Zeit und baue Überstunden ab, fahre in Urlaub, mal nicht arbeiten, tut auch ganz gut. Und genau, dann steht für mich immer Ende Juni und der komplette Juli steht für mich immer Großprojekt Tour de France an. Da habe ich ja auch einen Podcast mit dem deutschen Radsportteam Red Bull Bora Hansgrohe, wie es inzwischen heißt. Wir waren jetzt im fünften Jahr schon aktiv und genau, mit der Umstellung von Bora Hansgrohe auf Red Bull Bora Hansgrohe waren natürlich für uns auch einige Neuerungen, Änderungen da. Und ja, cooles Projekt, macht mir total viel Spaß. Ist super spannend, diese Einblicke im Endeffekt zu bekommen. Das läuft so ab, dass ich da jeden Tag mit dem Teammanager Ralf Denk von Red Bull Bora Hansgrohe direkt nach der Etappe telefoniere. Er ordnet im Endeffekt dann die Dinge ein, die passiert sind. Er gibt immer coole Einblicke hinter die Kulissen des Radsports, also plaudert da aus dem Nähkästchen. Ich lerne auch jedes Jahr noch dazu. Und kommt super gut an da draußen, wird weltweit im Endeffekt gehört. Also Hörerfragen aus Mexiko, aus ganz Europa, aus den USA. Und ich sehe es auch an den Zahlen. Also ist ein cooles Projekt, das es so auch tatsächlich nirgends gibt, ja, dass du zu einem Top-Team direkten Draht und Kontakt hast. Liegt vor allen Dingen an der räumlichen Nähe, weil wir hier, ich wohne in Rosenheim und Bora Hansgrohe, Red Bull Bora Hansgrohe. Der Rennstall kommt aus Raubling, das ist 5 Kilometer von hier entfernt. Von daher ist das ein Projekt, das wir vor 5 Jahren gestartet haben und das mich dann jeden Sommer begleitet. Aber cool, macht total Spaß und kommt auch der Flugshow zugute. So verliere ich den Podcast-Rhythmus nicht. Ja. Wobei das schon echt krass ist. Also wenn du, wir nehmen ja hier jetzt im Sommer sowieso unregelmäßig, im Winter dann meist im Wochenrhythmus auf. Aber wenn du wirklich jeden Tag im Endeffekt aufzeichnest, ist schon noch eine andere Schlagzahl. Aber coole Sache, coole Geschichte, macht Spaß. Und genau, jetzt bin ich aber wieder bereit, hier öfter mit dabei zu sein. Und wie du sagst, gute Gelegenheit natürlich, denn der Sommer Grand Prix, er beginnt. Hast du Bock auf den Sommer Grand Prix, Luis? Wie ist prinzipiell da so denn deine Einstellung zu diesem ganzen Themenkomplex Sommer Grand Prix?
Doch, ich muss schon sagen, ich habe wirklich Bock. Also die Pause war jetzt für mich auch tatsächlich lang genug. Also diese 4 Monate ist eigentlich krass, dass die Zeit schon wieder in der Zwischenzeit vergangen ist. Aber es wurde jetzt mal wieder Zeit aus meiner Sicht. Und für mich oder ganz generell, wenn man sich den Kalender anguckt, war die Pause selten so lang wie jetzt. Also zumindest hat man im Vorhinein mal irgendwie Wettkämpfe gehabt, teilweise auch, die man live verfolgen konnte. Das hat man jetzt bis jetzt gar nicht. Also wir zeichnen jetzt am 9.8. auf, da beginnt jetzt die FIS Cup Saison und die COC Saison und der Sommer Grand Prix ist jetzt quasi noch eine halbe Woche weg, deswegen ja, habe ich schon wieder Lust. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, ist bei mir immer so ein zweischneidiges Schwert. Prinzipiell klar, schaue ich es immer gerne. Häng nicht so dran und bin nicht so gepackt wie im Winter. Wird dir aber, denke ich, auch nicht anders gehen. Euch da draußen sicher auch nicht. Also Skispringen ist eine Wintersportart, für mich ganz klar klassifiziert. Du schaust natürlich trotzdem ganz gerne und find's so auch ganz cool. Was mich stört, und wir werden uns gleich den Kalender anschauen, ist diese extrem lange Pause, die wir jetzt haben. Zwischen dem ersten und auch dazu kommen wir dann gleich. Also eigentlich hätten wir jetzt 2 Wettkampforte gehabt und dann aber eine extrem lange Pause. Das ist das, was mich dann im Endeffekt nicht so ganz mitnimmt, weil wenn ich das Ganze auch als Grand Prix betitel, der natürlich einen engen Zeitraum auch nur hat, weil es eine Sommergeschichte mit wenigen Stationen ist, dann hätte ich es doch gerne wenigstens ein bisschen sinnvoll strukturiert, eher en bloc. Soll nicht heißen, Wochenende, 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 aber in einem Rhythmus, der irgendwie noch sinnvoll und plausibel ist. So verliert für mich der Sommer Grand Prix in seiner Gesamtheit ein bisschen den Reiz, weil es sich so lange zieht und streckt und dann für mich sportlich auch nicht die ganz hohe Aussagekraft hat. Kannst du meine Gedanken nachvollziehen, was ich damit meine?
Ja, man muss ja auch sagen, dass sich das sehr gewandelt hat. Also wenn man sich mal die Siegerliste gerade bei den Männern anschaut, was für Namen den früher gewonnen haben, Stichwort Andy Goldberger zum Beispiel oder ich glaube Nuraki Kasai, die ganzen Heroes seiner Zeit. Und dann, ohne da despektierlich klingen zu wollen, im letzten Jahr war es halt Wladimir Sogravsky, ist halt, um deine Lieblingsmetapher zu benutzen, nicht das gleiche Regal von Springer. Und das hat mit Sicherheit auch mit diesem Kalender zu tun. Und in diesem Sommer finde ich es halt ganz extrem, weil wir jetzt wirklich nur leider Gottes diese eine Station haben, diese 2 Tage unter der Woche und dann ist erstmal bis Mitte oder Ende September Pause und du hast nicht so das Gefühl, dass das wirklich eine Wettkampfserie ist, mit Betonung auf Serie, dass das irgendwie zusammengehört, sondern ja, da ist hier mal so ein bisschen was und da, also es baut sich kein richtiger roter Faden auf.
Ich ziehe immer gern Quervergleiche. Also im Biathlon ist es jetzt so, dass am vergangenen Wochenende das Blinkfestival in Norwegen war. Dann ist jetzt eine kleine Pause von gut 2 Wochen. Jetzt, dann sind die Biathlon-Sommerweltmeisterschaften 22. bis 25. August. Dann sind die deutschen Meisterschaften und zeitgleich das Martin Fourcade Nordic Festival. Dann ist Mitte September am 15. der City Biathlon in Dresden in diesem Jahr. Und dann sind kurz danach noch nationale Meisterschaften. Streckt sich natürlich auch über einen gewissen Zeitraum, ist für mich aber in Summe sinnvoller konzipiert.
Das ist vor allem tut sich das Skispringen in dem Sinne selber keinen Gefallen, weil, also es widerspricht dem Ganzen so ein bisschen, weil diese Pause ja gewusst so gewählt ist. Die Trainer oder die Teams sagen, wir möchten gerne mal Anfang des Sommers so eine Standortbestimmung haben und dann gehen wir wieder ein paar Wochen trainieren und haben dann hinten raus nochmal quasi eine zweite Standortbestimmung. Das tut dem sportlichen Wettkampf und der Relevanz halt nicht gut. Und man kämpft immer so um die Aufmerksamkeit, weil es so viele Alternativangebote gibt. Auch das besprechen wir in der Flugshow ja nicht das erste Mal. Aber so hat das für mich langfristig eigentlich keine Perspektive, wenn man ehrlich ist.
Das ist ein guter Punkt. Sehe ich ganz genauso. Wenn du das dann als Grand Prix auch betitelst. Ja? Weil da verstehe ich darunter, dass man das Ganze auch, wie soll jetzt jemand, der nicht so an dem Sport hängt wie wir oder auch die Leute, die uns jetzt zuhören, sind natürlich auch weniger als im Winter, ist ja völlig normal. Wie sollen die Leute, die man ja noch dazu gewinnen will, ich meine, uns haben sie sowieso schon.
Klar. Ja? Ja.
Aber es geht ja auch immer darum, neue Leute mit reinzuholen und die dann so jetzt sagen, cool, oh, Sommer-Skispringen, schaue ich gerne, was jetzt in Courchevel dann passiert ab dem 13. August. Und wenn die so ein bisschen auf den Geschmack kommen und dann sehen so, aha, okay, das nächste ist Ende September, ja, weiß ich nicht. Also bis dahin haben sie wieder was anderes gefunden.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Man muss es ja nicht so übertreiben wie die Formel 1. Dann irgendwie sagen, wir fahren jetzt 25 Rennen im Jahr, das halte ich auch für Quatsch. Also irgendwann hast du ja auch eine Übersättigung, kannst nicht mehr auseinanderhalten, was war eigentlich wann, wo und wie. Aber so extrem funktioniert es halt auch nicht. Aber man muss zumindest jetzt sagen, wir kriegen jetzt einen nicen Appetizer mit Courchevel, denke ich. Weil das, was da an Leuten auffahren wird, das kann sich mal sehen lassen. Das hat man Courchevel auch schon anders, wenn man ehrlich ist.
Okay, dann gehen wir doch rein in diese allererste Standortbestimmung, wie du sie jetzt genannt hast. 13.14. Das ist Dienstag, Mittwoch, oder? Ja. Dienstag, Mittwoch, genau. Geht's los in Courchevel in Frankreich und wir sehen insgesamt 4 Wettkämpfe und 4 Qualifikationen. Es sind die Damen und es sind die Herren vor Ort und wir haben am 13. und am 14. jeweils Qualifikation und Wettkampf jeweils bei den Damen und den Herren. Erstmal Daumen hoch vorneweg, dass sie gemeinsam diese Station absolvieren. Finde ich gut.
Finde ich auch gut und ich finde es auch gut, dass sie konsequent an diesem Programm festhalten, sagen, wir machen Quali und Wettkampf an einem Tag, weil man muss das Ding nicht unnötig in die Länge ziehen. Die Anreise dahin ist beschwerlich genug. Da muss man nicht noch sagen, ihr müsst dann noch einen Tag früher kommen, um da eine Quali zu springen, die dann vielleicht sogar ausfällt, weil letzten Endes, wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir 40 Frauen und 50 Männer zusammenbekommen. Das wird man dann auch noch sehen. Aber vom Grundsatzgedanken her finde ich es top. Sie geben sich da auch sehr, sehr Mühe. Freier Eintritt für die Zuschauer. Da ist auch immer ein bisschen was geboten mit Rahmenprogrammen, irgendwie Stuntshows von irgendwelchen BMX-Freestylern und tatsächliche Flugshows. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz schönes Event, was sie da aufziehen werden.
Okay, cool. Also, du hast hier so ein Appetithäppchen hingeworfen. Wer ist denn alles dabei?
Ja, aus deutscher Sicht, wenn wir damit mal anfangen wollen, natürlich zwei sehr spannende Namen. Einmal Karl Geiger, war jetzt auch nicht immer in Courchevel am Start, aber natürlich schön zu sehen, wirklich einer, der auch in der letzten Saison absolute Weltspitze war. Und dann einen Mann, den wir letzte Saison gar nicht gesehen haben, zumindest auf Schnee, nämlich Markus Eisenbichler. Wird sich erstmals der Konkurrenz stellen, nachdem er ja im letzten Winter im Weltcup-Team so gar nicht berücksichtigt worden ist. Und da dürfen wir, glaube ich, sehr gespannt sein, wie der sich denn präsentiert nach der langen Zeit.
Hast du das Gefühl, da geht schon so ein bisschen das, man steckt schon so sein Näschen in Richtung Winter mal so in den Wind, weil gerade für Eisenbichler ist es natürlich jetzt auch richtungsweisend, was in diesem Sommer, Herbst passiert. Er sollte ja wieder reinrutschen ins Weltcup-Team und da schon auch so ein bisschen, ja, mal so ein kleines Kostpröbchen abzugeben. Oder ist das zu weit von mir gedacht?
Nee, das würde ich gar nicht mal schätzen. Das hat jetzt nicht mal unbedingt was damit zu tun, wer in seinem eigenen Team dann mit dabei ist, dass er sich gegen die durchsetzen muss, sondern dass man mal sieht, wie steht er denn international eigentlich da. Weil klar, die COC-Siege letzten Winter, schön und gut, musste halt auch erstmal einfahren, aber er springt dann natürlich jetzt gegen Leute, die letzte Saison absolute Weltspitze waren. Und dann kann man mal sehen, wie rangiert er sich da denn mal ein. Das wird natürlich jetzt nicht die ultimative Erkenntnis sein, die man da gewinnt, jetzt zu sagen, ach, jetzt, weiß ich nicht, springt er da irgendwie Top Ten, der Eisei ist gesetzt für den Winter. Nee, so läuft es auch bei Stefan Horngacher logischerweise nicht, aber er kann sich zumindest mal beweisen und das wird ja vor allem seine Fans da draußen freuen, die ihn letzte Saison vor dem TV-Gerät natürlich vermisst haben.
Ganz genau. Hast du denn internationale Namen noch für uns, auch bei der, ob Damen oder Herren, hau mal raus, was du so in Erfahrung gebracht hast.
Also die Österreicher marschieren mit voller Kapelle auf. Da fehlt bis auf Daniel Schofenig, der hat sich im Mitte Juli einen Adduktoreneinriss zugezogen, der dann noch ausgerät, da fehlt keiner. Die sind alle da. Stefan Kraft, Michael Heilberg, Manuel Fettner, Daniel Huber, Stefan Embacher und Johannes Pölz. Das sind die sechs Österreicher, die dabei sein werden. Einer davon hat ja diesen zusätzlichen Quotenstartplatz, den es jetzt in dieser Saison neu gibt durch die Junioren-Weltmeisterschaften. Da gibt es ja für die Top-3-Nationen einen zusätzlichen Platz für die Junioren. Also die Herrschaften sind zum Beispiel da. Aus Japan haben wir zwei Kobayashi-Brüder, aber nicht die beiden, die man kennt, sondern Junshiro, den Ältesten, und Sakutaro, den Jüngsten, Sommer-Grand Prix-Debütant, wird mit dabei sein. Dann haben wir die Schweizer quasi mit der A-Garde, mit Ausnahme von Simon Ammann, also Gregor de Schwanden, über den haben wir ja letzten Sommer auch sehr viel gesprochen, weil er sich dieses Duell mit Sokrawski geliefert hat, ist dabei. Remo Imhoff, Kilian Paja, Sandro Hauswirt. Auch die Polen, eine sehr anständige Besetzung, wie ich finde. David Kubacki, Alexander Sniszczor, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek und Jakub Wolny. Kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Und wenn wir auf die Frauen blicken, auch da habe ich zumindest das komplette österreichische Aufgebot. Lisa Eder, Sarah Marita Kramer, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifritzberg und Hanna Wiegele. Also da fehlt auch nur Eva Pinkelnick. Die fährt das gleiche Programm wie letztes Jahr. Wettkämpfe erstmal nicht, sondern Training, voller Fokus da drauf. Und auch Sarah Takanashi, Nika Priots und Alexandra Lutit werden mit dabei sein. Also deswegen sagte ich so, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, auch wenn wir danach erstmal nicht mehr bekommen werden.
Und der Plan der deutschen Damen ist ja auch, mit der A-Mannschaft dahin zu fahren.
Das ist zumindest mein Kenntnisstand. Ja, sie nehmen jetzt dieses Wochenende am Intercontinental Cup in Hinterzarten teil. Haben sie da wirklich ein ganz großes Aufgebot. Da sind auch alle dabei, die aktuell einsatzfähig sind, weil Luisa Görlich ja zum Beispiel immer noch in der Reha ist, nach ihrem Kreuzbandriss. Aber Katharina Schmid, Selina Freitag, Anna Holland, wie sie ja jetzt heißt nach ihrer Hochzeit, auch mit dabei. Und da war jetzt meine Info, die ich bekommen habe, das ist ein bisschen her, ist jetzt vielleicht nicht ganz aktuell, dass sie da quasi die Besten rüberschicken nach Courchevel, weil sie dann auch einen entsprechenden Trainingslehrgang da einlegen, wie jedes Jahr.
Pauline Hessler hat auch geheiratet, Eichhorn oder so heißt sie jetzt,
Genau,
ne?
ja, richtig.
Also da müssen wir uns umstellen mit zwei Namen.
Ja, und es könnte auch sein, dass dann noch ein Dritter dazu kommt, wenn nämlich die zweite Nika im slowenischen Team mit dabei ist, Nika Krišnar. Die hat nämlich auch geheiratet, die heißt jetzt Nika Vodan. Also wenn die auch mit dabei ist, dann können schon mal fleißig Namen gepaukt werden.
Es wäre ja super gewesen, wenn Nika Krishna einen Preots geheiratet hätte und dessen Namen dann genommen hätte.
Es
Nika
gibt
Preots,
tatsächlich
den
eine.
ersten und den zweiten. Das wäre doch geil gewesen.
Das wäre sehr verwirrend gewesen, aber du wirst jetzt lachen. Urša Bogatay, wir erinnern uns
Ja.
alle noch an sie, die Doppel-Olympiasiegerin, die immer noch nicht offiziell ihre Karriere beendet hat,
Auch
aber
mal
quasi.
Sommer-Grand Prix-Dominatorin, ich erinnere mich, ja.
Absolut, ja,
Ja.
ist quasi noch inaktiv. Die hat nämlich den Bruder von Nika Krishna geheiratet und heißt jetzt Krishna mit Nachnamen. Also die
Geil.
ursprüngliche Krishna hat ihren Nachnamen abgegeben, dafür gibt es eine neue Krishna.
Okay, super. Okay, cool. Alles gut, bevor wir hier wieder rumblödeln. Ja, zeigt aber, dass man gerade diese erste Standortbestimmung durchaus ernst nimmt.
Ja, ich meine, wir erklären jetzt auch gleich, warum das jetzt wirklich nur die erste ist sozusagen und erstmal die einzige auch bleiben wird. Aber es bietet sich natürlich schon an, weil es ein Standort ist, der sehr gute Bedingungen bietet und zum Zweiten halt auch eben ein Chancenprofil, was jetzt nicht besonders untypisch ist für das, was dann halt auch im Winter auf die Springerinnen und Springer wartet. Dementsprechend nimmt man das ganz gerne mit.
Okay, gut. Du hast es angesprochen, ich auch schon angedeutet. Ursprünglich war geplant, Dienstag, Mittwoch Courchevel und dann Samstag, Sonntag Whistler. 17., 18. wäre identisches Programm gewesen. Damen, Herren, je zweimal Quali, je zweimal Wettbewerb. Und jeweils auch Großschanze, das haben wir bei Courchevel noch nicht gesagt, ist jeweils auf der Großschanze. Aber da hat die Natur ein bisschen was dagegen gehabt. Dieser Wettkampf muss verlegt werden. Fangen wir erst mal an, was ist passiert? Warum kann es nicht planmäßig stattfinden?
Ja, das ist jetzt in dem Fall besonders bitter, weil sie die Schanze ja von Grund auf neu renoviert haben. Wenn wir uns erinnern, sie haben ja das Aufsprungprofil angepasst vor dem letzten Weltcup noch. Da waren wir eigentlich ganz von angetan. Ich sage, Mensch, die Flugkurve hat sich ja verschönert. Dann haben sie jetzt noch neue Matten draufgepackt. Sie haben den Auslauf neu belegt. Sie haben sich auch noch einen neuen Lift hingestellt. Und jetzt fällt das Ding aus, weil es über Nacht ein so schweres Unwetter gab, dass der Auslauf quasi, ey, jetzt will ich nicht sagen weggespült, aber gepflügt wurde, mehr oder weniger. Also das sind echt keine schönen Bilder, die man da sieht. Und da war man sich sicher, ja, das kriegen wir innerhalb von 1,5 Wochen halt nicht repariert. Deswegen ist der Wettkampf jetzt erstmal abgesagt worden, aber man möchte dann am 14. und 15. September dann den Nachholtermin quasi wahrnehmen. Das wäre dann das Wochenende vor dem eigentlich nächsten Stopp in Rüschnow dann.
Und dann, wenn das tatsächlich so käme, dann hätten wir es wirklich en bloc. Also dann kann man von tatsächlich auch einem, es ist dann ein Wochenrhythmus, dann sprechen.
Ja,
Genau,
das.
weil ich glaube, und da brauchen wir jetzt noch nicht so tief reingehen, ich lese euch jetzt die weiteren Stationen noch ganz kurz vor. 21. und 22. September, dann Rüschnow in Rumänien. Da haben wir zweimal Quali, zweimal Wettkampf, jeweils bei Damen und bei den Herren, Normalschanze. Dann kannst du mir vielleicht gleich sagen, warum in Hinzenbach am 28. und 29. September einmal Quali jeweils, nee, es sind zweimal Quali, zweimal Springen, aber nur Normalschanze, aber nur die Männer. Warum denn nicht die Frauen?
Die sagen sich halt, wir haben im Jahr das Budget für zwei Veranstaltungen, deswegen machen wir einmal den Sommer Grand Prix für die Männer und einmal den Weltcup für die Frauen.
Okay, fair enough, wenn die Mittel nicht da sind. Genau. Und dann, aber da werdet ihr uns schon längst gehört haben, immer noch vorher, 5. und 6. Oktober ist dann das Sommer Grand Prix Finale in Klingenthal. Da haben wir eine Quali und einen Wettbewerb, jeweils bei den Damen und bei den Herren. Und der Sommer Grand Prix endet dann mit einem Mixed Event und baut quasi die Brücke zum Weltcup, weil der beginnt mit einem Mixed Event. Schön, dass wir die Begriffe Mixed und Event wieder zusammenfassen können. Und scheinbar geht's ja doch, was letztes Jahr so, oh, die Veranstalter wollen es nicht und das ist so unbeliebt und hier und da. Jetzt endet der Sommer Grand Prix damit und der Weltcup startet damit. Also, weiß ich nicht, rote Linie, roter Faden. Thema Glaubwürdigkeit der Aussagen. Dadurch festigen sich solche Dinge bei mir nicht.
Alles nur damit zu tun, dass wir in einem Weltmeisterschaftsjahr sind und es das Mixteam auch bei einer Weltmeisterschaft gibt, Tobi.
Gut,
könnte man sich jetzt so denken. Das ist jetzt
könnte man sich so denken, aber naja, gut. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht zu tief reingehen in die Gedankengänge, weil das ist bei der FIS oft etwas verschwendete Zeit. So, wie gefällt er dir denn in Summe? Fehlt dir irgendeine Station? Gibt es irgendwelche auffälligen Änderungen im Vergleich zum Vorjahr?
Nee, also im Vergleich zum Vorjahr ist es tatsächlich quasi Copy-Paste, kann man sagen. Ich meine, es sind jetzt auch Veranstalter, die durch ihre Sommer-Grand Prix mehr oder weniger bekannt sind. Es hätte zusätzlich noch jeweils eine Station pro Geschlecht geben sollen. Das wäre einmal Frenstadt in Tschechien gewesen, wo es auch mal schön gewesen wäre, wieder einen Wettkampf zu haben. Aber da hat man es nicht rechtzeitig hinbekommen, die Chance auf Vordermann zu bringen. Da sind noch so ein paar Mängel. Und die Herren wären sonst parallel am gleichen Wochenende in Almaty in Kasachstan gesprungen. Aber auch das fällt aus, weil es da auch wieder mit der Natur zu tun hat. Da gab es eine Überschwemmung und dann sind dem Veranstalter die Mittel gekürzt worden, weil die halt aus öffentlicher Hand kamen, dann an anderer Stelle benötigt wurden, was ja auch absolut verständlich ist. Aber ansonsten, ja, es gibt natürlich so Traditionsorte, Hinterzarten, ein Klassiker in Deutschland, im Schwarzwald auch immer gut besucht an sich. Aber auch da wissen wir ja, Schanzenumbau hat nicht so richtig geklappt. Auch da ist es Geld knapp. Jetzt haben sie an dem Wochenende zumindest ein kombiniertes FIS Cup und Continental Cup Wochenende. Das ist ganz schön, mal so zum Einstieg. Vielleicht ist es ja ein Step auf dem Weg zurück. Lässt sich schwer ablesen.
Genau, okay, aber nehmen wir erstmal das mit, was wir da haben. Und genau, freuen wir uns auf Courchevel. Wo können wir das Ganze denn verfolgen? Gibt es da eine Möglichkeit?
Also ich habe jetzt bis jetzt ehrlicherweise nur die Möglichkeit gefunden, das Ganze über Discovery Plus zu verfolgen, was ja früher der Eurosport-Player war. Wird man sich sicherlich noch dran erinnern, der ist ja in der Zwischenzeit eingestampft worden. Jetzt gibt es bei Discovery Plus zumindest quasi das Weltbild, also ohne Kommentar. Man hört dann einfach im Prinzip die Stadionatmosphäre und so. Aber ansonsten habe ich bislang ehrlicherweise keine weitere Möglichkeit gefunden, im deutschen Sprachraum zumindest.
Okay, dann machen wir es einfach so. Wenn sich da noch irgendwas ergibt, Luis, es folgen uns ja viele, die uns zuhören in den sozialen Medien. Also abonniert uns bei Instagram. Wenn sich da noch was tun sollte, den Auftrag gebe ich dir jetzt einfach mit auf den Weg. Dann wird der Luis euch das in einer Story entsprechend kommunizieren.
Jawohl, Chef.
Ja, sehr gut, wunderbar. Ja, der Chef bist jetzt eigentlich du, aber gut, das steht auf meinem Blatt, aber das kriegen wir dann so hin. Okay, gut. Noch ganz kurz zu der grundsätzlichen Herangehensweise im deutschen Team. Ich kann von den Männern berichten. Da habe ich im Mai die Information von Stefan Horngacher bekommen, dass sie insgesamt den Sommer Grand Prix mit Athleten aus beiden Lehrgangsgruppen, also Lehrgangsgruppe 1 und 2, bestücken wollen. Hängt jeweils ab von Form und Verfügbarkeit der Athleten. Also es sind natürlich der Fokus. Es liegt schon gerade jetzt auch bei der deutschen Mannschaft auf den Trainingsblöcken und den Trainingslagern. Und dann wägt man im Endeffekt ab, wer fühlt sich gerade gut, wer hat Bock drauf, wer ist auch gesund, bei wem passt es auch in die Konzipierung des Gesamttrainings jeweils mit rein. Und dann wird man entscheiden, wen schickt man hin und wen schickt man entsprechend nicht hin. Im letzten Jahr weiß ich noch, dass man schon kategorisch gesagt hatte, Rychnov machen wir nicht. So eine klare Aussage habe ich in diesem Jahr nicht bekommen. Finale in Klingenthal soll die Lehrgangsgruppe 1 plus eine nationale Gruppe von 4 Athleten hingeschickt werden. Bei den Damen glaube ich, dass wir schon, hat ja auch schon so ein bisschen Tradition, dass wir da immer das oberste Regal auch aus deutscher Sicht sehen. Und das glaube ich jetzt auch mit dem Trainerwechsel für Heinz Kutin nicht ganz unwichtig. So würde ich es zumindest angehen und interpretieren.
Was das Wettkampfgeschehen angeht, ja, kann man definitiv so sagen. Ich meine, da ist es auch relativ selbsterklärend, dass man das allermeiste wirklich mit der A-Mannschaft abfährt, weil ein Teil der Standorte ja dann auch im Weltcup auftaucht, anders als bei den Männern. Was ich bislang so vernommen habe, ist, dass aber auch bei denen das sehr, sehr offen gestaltet wird. Also Heinz Kutin ist da sehr, sehr offen. Der schaut sich erstmal alle Athletinnen an, weil er ist ja bislang im skispringerischen Bereich mit Ausnahme seiner China-Zeit tatsächlich nur bei den Männern unterwegs gewesen und verschafft sich jetzt erstmal ein umfassendes Bild von dem, was er eigentlich zur Verfügung hat. Sind jetzt auch aktuell Springerinnen aus den anderen Lehrgangsgruppen mit in seiner Gruppe auf Lehrgängen. Und ja, er guckt sich die Springerinnen an und entscheidet dann auch situativ, ob es nicht Sinn ergibt, die ein oder andere vielleicht an andere Standorte mitzunehmen. Aber in Klingenthal wird es das Gleiche sein. Also da haben wir sowieso immer das Prinzip, da sind die Besten mit am Start, plus dann eben diese zusätzliche nationale Gruppe. Wobei er dann natürlich sogar noch mal mehr Auswahl hat, weil er hat ja die feste Quote von 6 Springerinnen plus 6 in der nationalen Gruppe. Also entsprechend umfassendes Bild, auch im Wettkampf kann er sich dann machen.
Genau, und ja, Klingenthal ist dann natürlich auch nicht weit weg von den deutschen Meisterschaften, wo dann meist so auch entschieden wird, wer beim Weltcup an den Start gehen kann. Und da sprechen wir dann tatsächlich von 6 Wochen vor dem Weltcup-Start. Und es ist zu Hause, da will man sich natürlich auch den heimischen Fans zeigen. Das hat sicherlich einen anderen Charakter, als es die ein oder andere Station sonst noch hat. Liegt dir noch was auf dem Herzen bezüglich des Sommer-Grand Prix?
Ehrlicherweise nicht. Also ich freue mich jetzt auf Courchevel, bin echt gespannt, was wir da so sehen werden. Hoffe natürlich, dass das Wetter mitspielt, weil wir wissen ja, wie das sonst gern mal ist an Wettkampftagen mit 2 Wettkämpfen, dass es dann ein bisschen zäh werden kann. Aber an sich wird es, glaube ich, ganz schön.
Okay, cool. Dann haben wir noch ein kleines Thema, das noch hier auf der Seite liegt, und zwar Olympische Spiele. Wir kennen den sicheren Austragungsort 2034 und den höchstwahrscheinlich sicheren Austragungsort 2030. Also, es soll 2030 Olympische Spiele, ihr schaut sicherlich auch alle fleißig Olympia in Paris. In 6 Jahren soll es wieder in Frankreich stattfinden, und zwar in den französischen Alpen. Das Ding ist noch nicht zu 100% sicher. Es geht, innenpolitische Lage in Frankreich ist gerade etwas schwierig. Es geht hier um das Thema Finanzierung. Das Ding ist konzeptionell fertig. IOC hat sich auch für die französischen Alpen entschieden, aber die Finanzierung ist noch nicht zu 100% geklärt. Da jetzt aber Spekulationen abzugeben, ob und wie und wann sich da eine konkrete Entscheidung finden lassen wird, ist unseriös. Warten wir es ab. Aber ich glaube, auch mit dem, was jetzt gerade in Frankreich abgeht, in Sachen Olympische Spiele, da wird man alles versuchen, das 2030 auch umzusetzen. Weil Frankreich zeigt, dass es Großevents kann. Und da wirklich ein cooler Gastgeber ist. Und wow, ja, mein Herzerl geht schon auf, wenn ich jetzt so ein bisschen mich umschaue, wo 2030 dann die Wettbewerbe auch stattfinden würden. Finde ich cool, hätte ich mega Bock drauf. Und ja, Courchevel, Sommer Grand Prix. Und da wären wir dann auch bei Olympia 2030 zu Gast.
Mhm. So ist es ja. Und wir
im
waren
Skispringen
ja schon mal.
Genau.
Im Skispringen, ja. Und im Skialpin ja übrigens auch. Darf man auch nicht
ganz
vergessen
genau
an der Stelle.
Ganz genau.
Und wir waren mit Olympia ja schon über Courchevel schon zu Gast, als die Spiele 1992 nämlich in Albertville stattgefunden haben. Da hat man diese Anlage, die jetzt dort so existiert, 1990 hingebaut, dann 2021 nochmal ein bisschen renoviert. Und jetzt bis 2030 wird es vorher auf jeden Fall dann auch nochmal eine Renovierung geben, das Ganze nochmal auf den wirklich allerneuesten Stand zu bringen, auch so was jetzt so die Zuschauerwege und solche Geschichten angeht, weil es ja eben quasi inzwischen eine kombinierte Event-Location zwischen Skispringen und Ski-Alpin ist, seitdem sie die Pisten bis dorthin runtergezogen haben. Aber das von der Anlage her, und ich meine, es ist auch ein wunderschönes Örtchen einfach, also wenn man das letztes Jahr bei der Tour de France zum Beispiel gesehen hat, die Bilder habe ich da noch ganz präsent vor Augen. Also das, ja, da schlägt mein Wintersportherz auf jeden Fall auch höher.
Genau. Und es müsste nicht so viel Aufwand betrieben werden wie jetzt für 2026 sind die Skisprungwettbewerbe in Val di Fiemme. Da haben wir jetzt die Nachricht bekommen, der für den Weltcup-Winter geplante Weltcup muss abgesagt werden. Und dann wird die Generalprobe für die Olympischen Spiele im Sommer-Grand Prix nächsten Jahr stattfinden. Und
Ja.
das, boah, finde ich echt schwierig, muss ich sagen.
Also PR-technisch ist es ein Desaster für die Italiener, das muss man auf jeden Fall mal sagen. Und da auch für Sandro Pertile, also der Mann kommt aus Predazzo und hat größte Versprechungen abgegeben, dass das natürlich alles klappen wird, dass die Anlage rechtzeitig fertig wird. Und oh Wunder, es hat nicht geklappt. Und ich hatte jetzt letztens auch ein aktuelles Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie man bei dem Bohrfortschritt überhaupt auf die Idee kam, dass so optimistisch irgendwie anzusetzen. Aber gut, die Athleten werden sicherlich sagen, besser so eine Generalprobe als keine Generalprobe. Aber ja, gutes Image macht man damit auf jeden Fall nicht.
Helfen wir auf die Sprünge. Gab es denn für Peking eine Generalprobe? Waren das nur die Frauen oder war das nur der COC damals, oder?
Das war der COC und der geplante Weltcup ist abgesagt worden wegen
Wegen
Corona
Corona.
seinerzeit. Ja.
Ja, okay. Also gut. Aber das jetzige Thema, wenn da im Endeffekt keine Winter, Generalprobe stattfindet, wovon wir jetzt, wo alles darauf hindeutet, soll ja auch nicht nachgeholt oder ersetzt werden, dieser Termin,
Schaffst du
so
ja
wie ich
auch
es jetzt
nicht.
gehört habe,
Geht
genau.
zeitlich nicht, ne? Ja.
Dann, ja, muss man sich natürlich gut überlegen, wie man sowas im Vorfeld plant. Aber gut. Frag mal die Rodler und die Bobfahrer und die Skeletonis. Dieses Thema Bobbahn in
Wieso? Die
Mailand
sind doch in
kommt.
Innsbruck, haben die doch jedes Jahr Weltcup, Tobi.
Ja, aber da, gut, okay. Anderes Thema, andere Sportart. Okay, dann lass uns rübergehen zu 2034. Rückkehr an den Ort von 2002. 32 Jahre nach Salt Lake City sind wir wieder in Salt Lake City, Utah in den USA. Und dort werden wir Olympische Winterspiele sehen und Ski gesprungen wird in Park City.
Im Utah Olympic Park, gebaut 1997, auch da zumindest die etwas älteren Semester, und dazu zähle ich uns zwar jetzt mal und alle darüber hinaus, werden da, glaube ich, ganz gute Erinnerungen haben. Und natürlich die goldenste aller goldenen Generationen des deutschen Skispringens auch. Und da ist es im Prinzip noch mal ein bisschen anders als in Courchevel, da muss ein bisschen mehr reingesteckt werden, eben weil die Anlage seit 1997 so ist, wie sie jetzt aktuell ist. Sprich, sind etwas aus der Zeit gefallen. Da sollen 9 Millionen US-Dollar investiert werden, die allerdings schon eingeplant waren im Budget für die Olympia-Bewerbung. Das heißt, die Finanzierung ist auf jeden Fall gesichert und das Ganze soll dann bis 2027 passieren. Somit gehe ich auch mal davon aus, dass wir da vor den Spielen 2034 auf jeden Fall nochmal Weltcups sehen werden.
Genau, und wird Simon Ammann seinen Doppel-Olympiasieg, wird er da den Titel verteidigen?
Haha.
Wenn es einem zuzutrauen ist, dann ihm.
Absolut, ich gehe auch fest davon aus, dass es sich bis dahin nochmal ein ganz neues Bindungssystem einfallen lässt, ja.
Genau, also damals 2002, Simon Ammann, Sieger von der Großschanze, Sieger von der Normalschanze und, du hast es gesagt, Deutschland wird Team-Olympiasieger. Sven Hannawald, Stefan Hocke, Michael Uhrmann, Martin Schmidt. Wenn die Pläne des IOC so bestehen bleiben, wie jetzt schon für 2026 angesetzt, wird es diese Konstellation aber nicht mehr geben, weil normales Teamspringen ist gestrichen. Ich habe ihn jetzt wieder dran erinnert. Er hat ganz kurz überlegen müssen. Es tut mir leid, aber Luis, du musst dich mit der Realität konfrontieren. Das wird nämlich im Superteam ausgesprungen.
Ja.
2026, wenn wir heute schon über Olympia sprechen, dann ja, muss ich euch das leider noch mal vor Augen halten, aber die Damen haben zumindest Normal- und Großschanze. Also, die
Ja.
Damen fahren nicht hin, machen einen Wettbewerb und fahren wieder nach Hause. Also ein gutes, ein schlechtes. Können wir uns auf 50-50 einigen, oder?
Ja, ich meine, Großschanze ist natürlich längst überfällig. Das muss man auf jeden Fall mal dazu sagen. Aber ja, ich glaube, dass diesen Superteamschmerz, den werden wir alle so schnell nicht verarbeiten können.
Mhm. Okay, gut. Und wenn es dann Richtung Park City geht, dann können wir, wie ich es gerade sehe, die Uli einladen. Die ist nämlich beim Continental Cup am 12. Dezember 2008 Dritte geworden.
Ja.
Da staunt sogar das Lexikon. Hä?
Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin mir sicher, sie wüsste es jetzt auch nicht genau, aber die kann uns bestimmt allerhand erzählen. Also ich glaube, um uns geistig auf diese Spiele vorzubereiten, haben wir die ideale Ansprechpartnerin schon längst bei uns im Team.
Ja, wunderbar. Okay, aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. So, das war das Olympia-Update. Das war der Kalender zum Sommer Grand Prix. Ich habe noch eine ganz kleine, nette Skispringen-Anekdote. Wenn du nichts mehr hast, würde ich mit der die Sendung zumachen.
Ja, bitte gerne. Ich bin ganz Ohr.
Genau, also wir melden uns nach Courchevel auf jeden Fall wieder mit einem kurzen Recap zu dem, was passiert ist. Das schon mal vorneweg. Und jetzt, Luis, wir müssen uns zunächst erstmal keine Sorgen um unseren Job als Sportjournalisten machen. Künstliche Intelligenz schwebt ja im Raum und irgendwann sind wir auch überflüssig, auch wir Journalisten, und das wird die KI alles übernehmen. Ich habe die KI von Google, habt ihr sicherlich schon in der Werbung gesehen, die jetzt wieder neu aufgelegt wird. Ich habe sie doch mal gefragt, um sie mal auszutesten. Was kann sie denn? Ja. Ich habe gefragt, gib mir so die Key Facts zum Skispringen Weltcup 2024-25. Winterweltcup. Was sie tatsächlich kann, ist natürlich so zusammenfassen, was sind so die Weltcup-Stationen, was sind die Saison-Highlights und so weiter und so fort. Und jetzt wird's interessant. Favoriten auf den Gesamtweltcup. Bei den Damen ist Sara Takanashi die Top-Favoritin auf den Gesamtweltcup. Weil sie in den letzten Jahren, so wurde das dann jetzt paraphrasiert, so schön ausgeführt, sie hat ja so viel gewonnen in den vergangenen Jahren und hat so viel Erfahrung und kann mit jedem Schanzenprofil so weit, so gut. Aber ich glaube, anhand der letzten 2-3 Jahre zu sagen, Sara Takanashi ist die Top-Favoritin, schwierig, liebe KI. Ja, können wir mal so stehen lassen.
Nice try.
Nice try, aber jetzt wird's grandios.
Jetzt bin ich gespannt.
Top-Favorit bei den Herren. Peter Preutz.
Weltklasse.
Ernsthaft. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so, ja, also
nach der Vorsaison ist es nicht utopisch, wenn wir die Ausgangsleistungen benennen. Da hätte er auf jeden Fall größere Chancen als Sara Takanashi, wenn man es
Er gibt halt nur einen kleinen Haken.
Ja, das hat die KI offensichtlich noch nicht mitbekommen.
Hat sie nicht mitbekommen, dass der Kollege Peter Preutz seine Karriere beendet hat? Somit, glaube ich, wird es schwierig, diese Prognose einzuhalten. Aber wollt dir noch ein gutes Gefühl mitgeben, lieber Luis? Unsere Jobs sind zunächst erstmal sicher.
Hätte ich mir diesen Titel des Lexikons ja auch irgendwie viel zu hart für viel zu wenig Ertrag erarbeitet, wenn ich ehrlich bin.
Genau, alles klar. Gut, mit dieser kleinen Anekdote schicken wir euch jetzt erstmal in den Feierabend und hören uns nach Courchevel wieder. Wie gesagt, verfolgt bei Instagram, ob sich da noch was tut. An uns liegt's nicht. Wir würden es gerne natürlich auch großflächiger sehen, aber es ist, wie es ist. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und wir hören uns nach Courchevel. Fliegt's, soweit's möglich.